Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind. Auch wir machen mal Fehler, wir Journalisten. Wenn Sie einen bemerken oder unzufrieden sind mit der Berichterstattung von Deutschlandradio, ARD und ZDF, dann können Sie uns natürlich schreiben oder ganz offiziell bei einem der Rundfunkräte eine Programmbeschwerde einlegen. Wenn ein Rundfunkrat dann am Ende entscheidet, dass es keinen Verstoß gegen Programmgrundsätze gab, ist normalerweise Schluss. Einer kleinen Stadt nahe Stuttgart reicht das nicht aus. Sie will den SWR nun verklagen und könnte damit Rechtsgeschichte schreiben. Den Fall schauen wir uns hier gleich genauer an. Zuerst aber geht's hier um Tech-Konzerne, denen es so gar nicht passt, was die EU ihnen vorschreiben will. Ob Apple, Meta oder Google. In den USA haben die großen Tech-Firmen unter US-Präsident Trump viele Freiheiten. Eine strengere Plattformregulierung, wie es sie hier in der EU gibt, die stößt bei den Unternehmen und der US-Regierung dagegen immer wieder auf Ablehnung. Etwa das EU-Gesetz über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung, kurz TTPW. Wegen dem hat Facebook-Mutterkonzern Meta nun angekündigt, bald gar keine politische Werbung mehr in der EU schalten zu wollen. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Brüssel, Annabel Brockhus. Erstmal, was ist denn das für ein Gesetz, das TTPW?
Ja, wie der Name des Gesetzes eigentlich schon sagt, geht es darum, dass die EU für mehr Transparenz bei politischer Werbung sorgen will. Also, dass ich als Nutzerin eines sozialen Netzwerks oder auch von Google erkennen kann, wenn da politische Werbung auftaucht, wer steckt dahinter und warum bekomme gerade ich gerade diese Werbung zu sehen. Dieses Gesetz soll das Gesetz für digitale Dienste ergänzen, wodurch Plattformen ja schon dazu verpflichtet sind, die Risiken zum Beispiel für falsche Informationen oder Manipulationen bei Wahlen zu verringern. Und ganz konkret sehen diese neuen Transparenzregeln vor, einerseits, ja, dass praktisch gekennzeichnet wird bei Videos oder Posts, wer sie bezahlt, sind das Politiker, NGOs, Unternehmen, Privatpersonen, aber auch die Algorithmen hinter der personalisierten Werbung sollen offengelegt werden. Denn einige erinnern sich vielleicht noch an diesen Fall von Cambridge Analytica, da wurden massenhaft Daten ausgewertet, Vorlieben, Lebensstile, politische Einstellung, religiöse Zugehörigkeit und damit wurde dann versucht, die US-Wahl 2016 oder das Brexit-Referendum zu beeinflussen. Und deswegen will die EU auch, dass dieses Profiling von Personen jetzt nur noch sehr eingeschränkt möglich ist und eben, dass gerade solche Faktoren wie ethnische Zugehörigkeit oder Religion, sexuelle Ausrichtung gar keine Rolle mehr spielen dürfen bei personalisierter Werbung.
Der Meta-Konzern wird bei diesem Gesetz will ja jetzt nicht mitmachen. Also auf Facebook, Instagram und WhatsApp soll es dann ab Oktober 2025 gar keine politische Werbung mehr geben. Wie begründet der Konzern den Schritt?
Der Konzern sagt, dass gerade diese Anforderungen, wenn es um personalisierte Werbung und Profiling geht, zu hoch sind. Und sagt auch, wenn man das umsetzen würde, dann würde das dazu führen, dass die Nutzer auf den Plattformen eben unpassende Werbung sehen, weil sie eben nicht mehr personalisiert werden kann, weil die Daten eingeschränkt werden, die man nutzen darf. Und das, sagt Meta, führt dann auch dazu, dass dann der Inhalt weniger wird, dass der weniger relevant wird. Und das führt laut Meta in letzter Konsequenz halt zu einer Art von Zensur, so ist der Vorwurf. Und dieser Zensurvorwurf von Meta, der ist nicht neu. Den hören wir immer wieder von US-amerikanischen Tech-Unternehmen. Auch der Vizepräsident J.D. Vance nutzt den, wenn es um die Tech-Regulierungen in der EU geht. Aber hier muss man auch ein bisschen differenzieren, was Meta angeht, weil aktuell laufen zum Beispiel Verfahren der EU-Kommission gegen Meta, also Facebook und Instagram, weil sie zu viele Inhalte moderieren sollen, weil politische Inhalte herabgestuft werden durch den Algorithmus, so der Vorwurf. Und auch, weil Meta nicht genug getan haben soll gegen Desinformation bei der letzten EU-Wahl. Wenn wir jetzt nochmal auf die Transparenzregeln gucken, dann ist Meta auch gar nicht alleine mit der Kritik an diesen Regeln. Google hatte schon im vergangenen November angekündigt, dass sie keine politische Werbung mehr ausspielen wollen, weil sie sich unsicher sind, was eigentlich erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Auf diese konkreten Ankündigungen der beiden großen Tech-Unternehmen gibt es in Brüssel hier aber bislang keine Reaktion.
Wenn jetzt gar keine politische Werbung mehr auf den Plattformen geschaltet wird, was hätte das denn für Konsequenzen für die Nutzer?
Also Meta sagt ganz deutlich auch in diesem Statement, dass sie gleichzeitig weiter ermöglichen wollen, dass Menschen, aber auch zum Beispiel politische Kandidaten, die Plattform weiter nutzen, um über politische Themen, gesellschaftlich relevante Themen zu debattieren. Wenn es jetzt aber diese politische Werbung, diese Kennzeichnung nicht gibt bei Meta, dann kann das natürlich dazu führen, dass sich diese politischen Inhalte, ich sag mal, in andere Formen verlagern, dass die nicht mehr so richtig erkennbar sind als Werbung, weniger transparent sind und dadurch natürlich dann die Gefahr steigt, dass Nutzerinnen und Nutzer manipuliert, getäuscht werden durch die Inhalte. Was das bedeutet, hat man zum Beispiel in Rumänien gesehen. Da wurden Videos nicht gekennzeichnet und im Endeffekt Influencer bezahlt, der Algorithmus manipuliert, um Inhalte zu pushen.
Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat angekündigt, bald gar keine politische Werbung mehr in der EU schalten zu wollen. Die Infos dazu hatte unsere Korrespondentin Annabel Brockhus. Der deutsche Wald ist oft ein emotionales Thema, gilt er doch als Sehnsuchtsort und kulturell aufgeladenes Symbol für Naturverbundenheit oder Heimatliebe. Und Bäume sind natürlich wichtig für Umwelt und Klima. Und so kommt es auch immer wieder zu Streit und Konflikten, wenn gesunde Bäume gerodet werden. Selbst wenn es sich nur um eine Streuobstwiese handelt. In einer Stadt nahe Stuttgart gab es so einen Streit. Der SWR berichtete darüber und nun steht auch die Berichterstattung in der Kritik. Die Stadt will gegen den SWR sogar vor Gericht ziehen. Ein einmaliger Fall, der weitreichende Konsequenzen haben könnte. Stefan Fries aus der DLF Medienredaktion mit den Einzelheiten.
Weil der Stadt liegt knapp 30 Kilometer westlich von Stuttgart. Im Internet lobt die Stadtverwaltung die ausgezeichnete Wohn- und Lebensqualität. Damit zu den etwa 20.000 Einwohnern mehr hinzukommen, wurden im November für ein Neubaugebiet 120 Bäume gerodet, unter Protest von Naturschützern. Der SWR hat unter anderem in einem Online-Artikel über die Arbeiten berichtet und darin, nach Ansicht des parteilosen Bürgermeisters Christian Walter, in Frage gestellt, dass die Fällung rechtens war.
Der SWR hat in seiner Berichterstattung den Eindruck erweckt, dass die Stadtverwaltung als öffentliche Verwaltung hier gegen Recht und Gesetz verstoßen hat, was definitiv und nachweislich nicht der Fall war. Und meiner Meinung nach ist das passiert, weil der SWR nicht sorgfältig genug im Vorfeld recherchiert hat, was die tatsächlichen Umstände betrifft.
Walter wirft dem SWR vor, damit gegen seine Programmgrundsätze verstoßen zu haben. In denen heißt es unter anderem, der SWR sei zur Wahrheit verpflichtet. Berichte und Sendungen seien, Zitat, gewissenhaft zu recherchieren und müssen wahrheitsgetreu und sachlich sein.
Und beides ist aus meiner Sicht nicht erfolgt. Der SWR hat im Nachhinein natürlich auf meine Beschwerden hin reagiert und die Berichterstattung angepasst und verändert. Aber ich finde, das kann nicht der Anspruch sein und es entspricht auch nicht den Programmgrundsätzen, das erst im Nachhinein zu tun.
Die verantwortliche SWR-Landessenderdirektorin Stefanie Schneider räumt die Fehler auch im Gespräch mit dem Deutschlandfunk ein. Sie ist bis heute nicht glücklich mit der Berichterstattung.
Ich beurteile sie als mittelmäßig. Das heißt, wir haben versucht, unsere Arbeit zu machen, aber es sind uns dabei Fehler unterlaufen, die jetzt keine, ich würde sagen, dramatischen Folgen haben, aber die einfach sachlich nicht richtig waren und die wir deswegen auch korrigieren mussten und korrigieren wollten natürlich auch und korrigiert haben.
Bürgermeister Christian Walter erkennt die Korrekturen zwar an, auch wenn längst nicht alles in seinem Sinne geändert wurde, will aber auch eine offizielle Verurteilung durch den Rundfunkrat des SWR. Dort hat er eine formelle Programmbeschwerde eingereicht, die der zuständige Landesprogrammausschuss Baden-Württemberg geprüft, dann aber abgelehnt hat, sagt die Ausschussvorsitzende Doro Moritz.
Dass Fehler gemacht werden, ist nicht in jedem Fall eine Verletzung der Programmgrundsätze. Der SWR hat in diesem Fall die Fehler, es waren mehrere, kann man auch drüber streiten, wie groß die waren, wenn Wörter falsch verwendet wurden, diese Fehler alle korrigiert. Und es war für uns in keiner Weise erkennbar, dass hier absichtlich Fehler gemacht wurden oder ein bestimmtes Ziel mit der Berichterstattung verfolgt worden wäre.
Für Christian Walter klingt das widersprüchlich. Fehler anzuerkennen, seine Beschwerde über die Fehler aber abzulehnen. Er nennt das ein Stück weit schizophren.
Ob absichtlich oder unabsichtlich, ist da völlig unerheblich. Und es passt für mich gar nicht zusammen, zu sagen, dass ein Fehler passiert, viele Fehler passiert, aber es gibt keinen Verstoß gegen die Programmgrundsätze. So lese ich diese Programmgrundsätze dem Wortlaut nach nicht.
Dabei hätte der Rundfunkrat nach eigener Darstellung im Netz sogar die Möglichkeit, einer Beschwerde teilweise stattzugeben. Aber für die Ausschussvorsitzende Doro Moritz ist die Frage der Absicht entscheidend.
Wir waren in der Situation, dass wir mit dem Sender über die Frage reden konnten, wie können solche Fehler abgestellt werden, wie kann besser qualifiziert werden, wie können Prozesse verbessert werden.
Verpflichtende Folgen hat die Feststellung eines Verstoßes nicht, auch wenn die Sender in solchen Fällen durchaus reagieren, etwa indem sie Beitrag oder Sendung offline stellen. So wurde in diesem Fall etwa früh ein fehlerhafter Audiobeitrag entfernt. Für SWR-Landessenderdirektorin Stefanie Schneider ist eine andere Frage einer Programmbeschwerde wichtiger, dass die internen Prozesse zur Qualitätssicherung verbessert werden. So habe es etwa eine Klausurtagung zum Thema gegeben.
An welchen Stellen können wir unsere Kontrollmechanismen schärfen, damit in einem Sender gibt es ja immer mindestens ein Vier-Augen-Prinzip, zumindest das zweite Augenpaar dann feststellt, hoppla, hier stimmt was nicht.
Christian Walter reicht das nicht. Im Gemeinderat von Walderstadt hat der Bürgermeister einen Beschluss erwirkt, den SWR zu verklagen. Das Verwaltungsgericht Stuttgart soll feststellen, dass der SWR gegen öffentliches Recht verstoßen hat und sich in Zukunft an die Programmgrundsätze halten muss.
Ich verspreche mir davon durchaus, dass der SWR sich nochmal intern Gedanken macht und auch der Rundfunkrat als Aufsichtsgremium, wie denn die Berichterstattung und die Recherche beim SWR abzulaufen hat. Also ist es wirklich als Beispiel wichtig, immer super schnell zu berichten? Oder ist es nicht für den SWR viel wichtiger, dass alle Informationen in der Berichterstattung richtig sind?
Noch liegt die Klage nicht vor, weil der Stadt will damit juristisches Neuland betreten. Offen ist aber, ob das Verwaltungsgericht Stuttgart die Klage überhaupt annimmt und Bescheide zu Programmbeschwerden damit künftig gerichtlich überprüfbar werden könnten. Angesichts von mehr als 1.100 Beschwerden, die im vergangenen Jahr abgelehnt wurden, könnte das viel Arbeit bedeuten.
Stefan Fries über Walderstadt, die den SWR verklagen will. Medias Res, 15.47 Uhr. In der Slowakei schränkt die populistische und russlandfreundliche Regierung den Journalismus im Land immer mehr ein. Ministerpräsident Robert Fico hat unabhängige Medien sogar zu Feinden erklärt. Allen voran die Tageszeitung Denník N. Die wurde vor 10 Jahren gegründet, um eine Einflussnahme von Oligarchen zu verhindern. Mit innovativen Ideen. Marianne Allweis hat die Redaktion besucht.
Hier sind die Auslandsredaktion und ich sitze da in der Hintergrund.
Im Großraumbüro.
Ja, im Großraum, ja.
Die Redaktion der slowakischen Tageszeitung Denník N arbeitet in einem modernen Bürogebäude in Bratislava.
Da sind die Social Media Leute.
Chefredakteur Matuš Kostolny ist einer von 110 Journalisten und Journalistinnen. Rund 130 Mitarbeitende hat die Tageszeitung insgesamt. Für den slowakischen Premier Robert Fico sind sie alle Feinde der Regierung. Er macht sie verantwortlich für das Attentat auf ihn durch einen einsamen Regierungskritiker im Mai 2024. Nach dem Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im vergangenen Sommer will Fico nun eine Presseaufsichtsbehörde schaffen, um auch Druck auf private Medien ausüben zu können.
Mr. Fico is attacking media all the time.
Herr Fico hat die Medien schon immer angegriffen. Das ist keine neue Story. Unsere Fragen hat er in seinen inzwischen 4 Amtszeiten selten beantwortet. Und er kann uns nicht viel anhaben, denn wir sind nicht auf Staatsgelder angewiesen. Wir sind komplett unabhängig.
Our history is to be completely independent.
Denník N finanziert sich zu 2/3 aus Abos. Zurzeit hat das Blatt knapp 80.000 Abonnenten. Bei nur 5,4 Millionen Menschen in der Slowakei ist das nicht wenig. Einer Studie zufolge hatten bereits 3% aller Haushalte ein Abo. Nur in Estland stand eine Zeitung noch besser da. Im vergangenen Jahr hat das Blatt Rekordeinnahmen vermeldet. Seit langem ist es profitabel. Da das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich war, haben sich in diesem Jahr insgesamt 4 von unseren 6 Gründungsinvestoren entschieden, uns ihre Aktien zu verkaufen, erklärt Tomasz Bella. Er ist zuständig für Bezahlinhalte. In Mitteleuropa ist das absolut unüblich, dass Mitarbeiter Aktien besitzen. Dass wir Journalisten nun die absolute Kontrolle über das Unternehmen haben, ist wirklich eine große Sache. Allerdings hätten sich die Investoren, liberale IT-Unternehmer, nie eingemischt, beteuert Bella. Anders als viele Oligarchen, die vor rund 10 Jahren auf Shoppingtour gingen, als sich deutsche und schweizerische Verlage aus Mitteleuropa zurückzogen. Denik N wurde 2015 gegründet, als die Rheinische Post ihre Anteile an der damals größten unabhängigen Zeitung der Slowakei abstieß, der SME. Kostolny war deren Chef, Bella Redakteur. Der Oligarch, der unsere Zeitung gekauft hat, also die Penta-Gruppe, die war in den schlimmsten Korruptionsskandal der Slowakei verwickelt. Natürlich durften die Deutschen verkaufen, an wen sie wollten. Aber wir Journalisten sind auch freie Menschen und wir sind gegangen. Bei ihrer Neugründung verließen sich die Journalisten von Anfang an auf Bezahlmodelle. Damit hatte die Slowakei bereits früh Erfahrungen gemacht. Bella hatte 2010 das slowakische Paywall-Unternehmen Piano mitgegründet. Inzwischen ist es weltweit eines der führenden für Paid-Content. Viele Menschen waren schon gewöhnt, dass Journalismus nicht umsonst sein kann. Innerhalb von wenigen Tagen hatten wir unsere ersten 5000 Abonnenten. Die hatten gehört, dass böse Oligarchen versuchen, unabhängige Medien zu zerstören, und sie wollten uns helfen, Widerstand zu leisten. Denik N. setzte sofort auf Online First, entwickelte früh Videoformate oder Podcasts und organisiert Veranstaltungen. Im Nachbarland Tschechien gründete der Verlag eine tschechische Ausgabe von Denik N. Seine eigene Paywall-Software überlässt er anderen Medien in Deutschland, Ungarn oder der Ukraine, meist pro bono. Auch die slowakische Mutterzeitung SME wurde nach einigen Jahren ihren umstrittenen Oligarchen wieder los. Es ist ein Wunder an der Donau. Ein Oligarch will eine Zeitung zugrunde richten, aber stattdessen entstehen 2 unabhängige Zeitungen. Wir haben ähnliche Ansichten, aber wir wetteifern jeden Tag um den schnellsten Text und die bessere Analyse. Das ist sehr gesund. Die Printlandschaft in der Slowakei hält der Journalist und Medienmanager für lebendig und rentabel. Der Druck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe allerdings weiter zugenommen, seit die medienfeindliche Regierung vor kurzem eine neue Intendantin eingesetzt hat. Auch beim Privatfernsehen tobt ein Machtkampf um redaktionelle Unabhängigkeit. Der Marktführer TV Markiza gehört einer Oligarchengruppe, die sich ihre Geschäfte mit der Vizo-Regierung offensichtlich nicht verderben lassen will. Die PPF-Gruppe der Tschechin Renata Kellnerova besitzt inzwischen auch Anteile am deutschen Privatfernsehen ProSiebenSat.1 und will aufstocken.
Unsere Korrespondentin für die Slowakei, Marianne Allweis, war das über den Kampf der Tageszeitung Denik N für unabhängigen Journalismus in der Slowakei. Stundenlang stand vor einem Jahr eine dicke Rauchsäule über Bielefeld im Nordosten Nordrhein-Westfalens. Das Verlagshaus des Westfalenblattes brannte. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt, aber das Feuer zerstörte die kompletten Büroräume. Die Redaktion der Zeitung musste sich neu erfinden, was durchaus auch etwas Gutes hatte. Denn mit neuen Büros kamen auch neue Arbeitsweisen, hat Stefan Leiven herausgefunden.
Es ist jetzt so bei uns, dass sich die Kolleginnen und Kollegen einen Büroplatz mieten können über eine sehr komfortable Software und dadurch jetzt in sehr unterschiedlichen Konstellationen eine Tageszeitung erstellen.
Carsten Jonas beschreibt den neuen Redaktionsalltag beim Westfalenblatt in Bielefeld. Seit nunmehr einem Jahr entsteht die Zeitung im Coworking Space.
Das heißt, die Redaktion sitzt nicht mehr allein in einem Raum für sich, sondern ist quasi direkt im Verlag aufgehangen und es kommt zu sehr, sehr schönen und angenehmen Situation durch diese Vermischung der Mitarbeit.
Es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr. Jeder sitzt mal in einem anderen Raum mit anderen Menschen zusammen. Für den Chef vom Dienst ist dadurch eine ganz neue Kollegialität entstanden.
Viele Menschen, die man seit 20, 30 Jahren gesehen hat, zu denen man guten Tag oder auch Wiedersehen gesagt hat, von denen weiß man plötzlich auch, die haben Hund, auch die fahren gerne Fahrrad, auch die haben zwei Kinder, die sind so alt wie meine. Also es hat sehr, sehr viel gebracht.
Die Räume sind hell gestrichen, überall hängen Bilder und Fotos. Es gibt Pflanzen, bunte Sofas, Holztische, Arbeiten im Lounge-Format. Und die Konferenzen finden in der Küche statt.
Was total gut ist, man kann sehen, dass die Nutzer wirklich auch bis zum Ende durchgeklickt haben, also quasi bis zu den Rätselseiten.
Haben wir denn besonders gute Zahlen bei den regionalen
Themen? Ja klar, also die regionalen Themen haben von allen, vielleicht abgesehen von den Rätseln, mit Abstand am besten geklickt.
Für Online-Redakteurin Julia Beckmann ist dieses neue Zusammenarbeiten ein Segen.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns hier so schnell so gut einleben und vor allen Dingen, dass auch sowas wie Desk-Sharing vom Fleck weg so großartig funktioniert. Ich sag's ungern, aber ich vermisse mein altes Büro jetzt nicht wirklich.
Ihr altes Büro oder das, was davon übrig ist, liegt direkt gegenüber in einer Brandruine mit verkohlten Mauern und ohne Dach. Vor einem Jahr ist hier im erweiterten Innenstadtbereich Bielefelds im Verlagshaus des Westfalenblatt ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen loderten Meter hoch. Über Bielefeld stand stundenlang eine große Rauchsäule. Julia Beckmann schaut sich immer wieder die Fotos vom Großfeuer an. Vom Unglück hat sie an jenem Sonntag per Nachricht erfahren.
Meine Kollegin hat mir 7 Uhr morgens geschrieben, bist du schon wach, unser Büro brennt. Da habe ich erst mal ein paar Minuten gebraucht, bis ich es verstanden habe. Habe mich dann, glaube ich, erst mal zitternd in eine Ecke setzen müssen und das Ganze irgendwie verarbeiten müssen. Aber als dann die Nachricht kam, es war niemand im Gebäude, es ist niemand verletzt worden, war man schon ein bisschen beruhigter.
Hilfe bekam die Zeitung noch am selben Tag. Chef vom Dienst Carsten Jonas erinnert sich, wie schnell alles ging.
Am Sonntag noch hat uns eine Nachbarin einen Büroraum angeboten, den wir sehr gerne genommen haben, sodass wir am Montag schon Luftlinie 10 Meter von der Brandruine ein Büro hatten, in dem wir wieder arbeiten konnten.
Die alten und auch neuen Büroräume sind gemietet. Somit gab es keine finanzielle Katastrophe. Und auch die journalistische Arbeit wurde durch das Feuer kaum beeinträchtigt. Schon vor dem Brand wurden wichtige Dateien wie Artikel und Recherchen in einer Cloud gespeichert. Gedruckt wird extern. Somit wurden keine Computerserver und Druckmaschinen zerstört. Aber die Redaktion mit ihren rund 100 Mitarbeitenden musste sich neu erfinden. Aus heutiger Sicht war das Feuer eine Chance, betont Carsten Jonas.
Wenn wir uns das vorgenommen hätten, so zu arbeiten, wie wir jetzt arbeiten, nach diesem Großbrand, wäre uns das so in dieser Umsetzung nicht gelungen. Wir hätten die Büros nicht so eingerichtet, wie sie jetzt aussehen. Wir hätten mehr Schwierigkeiten gehabt, die Leute davon zu überzeugen, dass sie keinen festen eigenen Arbeitsplatz mehr haben, sondern wechseln. Und wir richten auch den Rest des Verlages jetzt danach aus.
Auch das Westfalenblatt mit seiner gedruckten Auflage von knapp 80.000 Exemplaren und rund 2 Dutzend Lokalausgaben für die Region Ostwestfalen wird sich verändern. Wie bei nahezu allen Medien soll der Online-Bereich gestärkt werden. Aber auch der neue Team-Spirit soll bei den Leserinnen und Lesern ankommen, wenngleich die gewohnten Inhalte erst einmal bleiben. Der Brand, so viel ist für den Chef vom Dienst, Carsten Jonas, klar, hat die Macherinnen und Macher der Zeitung geprägt, auch persönlich.
Ich denke schon, dass wenn man selbst mal so eine Katastrophe erlebt hat, über die man sonst nur berichtet, sich vermutlich der ein oder die andere sich solchen Katastrophen jetzt anders nähert.
Das Westfalenblatt hat sich ein Jahr nach einem Brand im Verlagshaus neu aufgestellt, Stefan Leiven berichtete. Karl Schlügel erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Als einer der ersten habe der Historiker und Osteuropakenner vor der aggressiven Expansionspolitik Russlands gewarnt, so die Jury. Mehr dazu gleich im Büchermarkt, da ist Karl Schlügel nämlich zu Gast. Das war Medias Res für heute. Fürs Zuhören bedankt sich Isabel Klein. Einen schönen Tag noch.